NDR Info.
Ausland. Das Magazin.
Ein Hauch von Hope and Change in Afrika. Wir schauen heute auf den Neuanfang im Senegal, wo nach turbulenten Monaten ein erst kurz zuvor aus dem Gefängnis entlassener 44-Jähriger ins Präsidentenamt gewählt wurde. Bassirou Diomaye Faye ist einer der jüngsten Staatsoberhäupter auf dem krisengeschüttelten Kontinent. Was das für die 18 Millionen Menschen im Senegal, für die Stabilität der konfliktreichen Sahelzone und für uns Europäer bedeutet, klären wir jetzt in Ausland das Magazin mit Stefan Niemann. Frischen Wind und fundamentalen Wandel hat der neue Präsident dem westafrikanischen Staat an der Atlantikküste versprochen. Faye will für mehr Wohlstand und soziale Gerechtigkeit sorgen, die Korruption bekämpfen und seine Heimat unabhängiger vom Ausland machen, vor allem von der früheren Kolonialmacht Frankreich. Dafür sollen auch die alten Verträge zur Ausbeutung von Senegals Bodenschätzen neu verhandelt werden. Wer ist der Mann, der sich so viel zutraut? Ein Präsidentenporträt unserer Korrespondentin Dunja Sadaki.
Im dunkelblauen Anzug mit dunkelblauer Krawatte wird Senegals neuer Präsident vereidigt. Der neue Präsident heißt Bassirou Diomaye Faye und er verspricht den Systemwechsel.
Ich bin mir bewusst, dass das Wahlergebnis den tiefen Wunsch nach systemischen Veränderungen zum Ausdruck bringt. Durch meine Wahl bekennt sich das senegalesische Volk zum Weg des Aufbaus eines gerechten Senegal, eines wohlhabenden Senegal, in einem Afrika im Wandel.
Fays Wahlsieg ist auf mehreren Ebenen erstaunlich. Gut 10 Tage vor der Wahl saß er noch mit seinem Parteikollegen Ousmane Sonko in Haft, und zwar seit gut einem Jahr. Sonko war angeklagt wegen Vergewaltigung, Faye, weil er den Prozess gegen Sonko als politisch motiviert angeprangert hatte. Jetzt ist der eine Präsident, der andere frisch ernannter Regierungschef. Ebenfalls erstaunlich, Faye ist eigentlich nur der Plan B seiner Partei PASTEF, weil sein charismatischer Parteifreund Sonko aus rechtlichen Gründen nicht zur Wahl antreten durfte. Der Zwist zwischen dem gerade bei jungen Leuten so populären Sonko und Amtsinhaber Macky Sall, der später versuchte, die Wahl zu verschieben, hatte zu Protesten mit Toten und zahlreichen Verhaftungen geführt. Statt harscher Rhetorik setzt Neupräsident Faye nun auf Versöhnung.
Angesichts der drängenden Notsituationen und der in uns gesetzten Hoffnung werden wir unermüdlich und methodisch an vorrangigen Projekten arbeiten. Die wichtigsten: nationale Versöhnung, Erneuerung der Institutionen, deutliche Senkung der Lebenshaltungskosten.
Auch ans Ausland richtete Faye Worte, die auf Wandel in den internationalen Beziehungen hindeuten.
Ich möchte der internationalen Gemeinschaft, unseren Partnern, sagen, dass Senegal immer seinen Platz behalten wird, als befreundetes Land und sicherer und verlässlicher Verbündeter jedes Partners, der mit uns eine ehrliche, respektvolle und für beide Seiten produktive Zusammenarbeit pflegt.
Faye kündigte an, auch Verträge über die Ressourcen im Land auf den Prüfstand zu stellen. Die mögliche Konsequenz daraus erklärt Fabian Heppe, Leiter des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in der senegalesischen Hauptstadt Dakar.
Er steht damit für den Wandel und auch für einen Bruch der bisherigen Politik, die bisher immer einen engen Schulterschluss mit dem Westen gesucht hat. Dieser Bruch ist vor allen Dingen zu verstehen in Bezug auf die Beziehung mit Frankreich, die dafür sorgen, dass es mehr um die Beziehung zu Paris geht als um die eigene Bevölkerung. Und damit will der Präsident brechen.
Ein Bruch mit France-Afrique. Ein abfälliger Begriff, mit dem Kritiker den neokolonialen Charakter der Beziehungen ehemaliger Kolonien mit Frankreich beschreibt. Durch die Kolonialzeit hat Senegal bis heute starke Beziehungen zu Frankreich. Und nicht nur durch die Sprache. Französische Unternehmen sind allgegenwärtig, wie die Supermarktkette Auchan. Auch die Autobahngebühren gehen an Eiffage, also an einen französischen Konzern. Und zwar bezahlt in Franc CFA. Eine Währung in den ehemaligen westafrikanischen Kolonien, die einst an den Franc, jetzt an den Euro gekoppelt ist. Wie Präsident Faye mit diesem System brechen will, ist noch nicht klar. Fabian Heppe meint aber, innerafrikanisch könnte der junge Faye ein Vermittler sein. zwischen der westafrikanischen Wirtschaftsunion ECOWAS und den jungen Militärs, die sich in verschiedenen Sahelstaaten rund um den Senegal an die Macht geputscht und sich von westlichen Partnern und der ECOWAS verabschiedet hatten. Für eine moderne senegalesische Gesellschaft stehe Fay, der mit zwei First Ladies in den Präsidentenpalast einziehen wird, aber nicht, so Heppe.
Insbesondere mit Blick auf die Frauenrechtsbewegung könnte die Wahl des neuen Präsidenten schlechte Nachrichten bedeuten. Parteianhänger sind in der Vergangenheit immer wieder durch frauenfeindliche und homophobe Kommentare in der Öffentlichkeit aufgefallen. Sie vertreten ein traditionelleres und konservativeres Verständnis von Geschlechterrollen.
Unter jungen Anhängern im Senegal steht Bassirou Diomaye Faye für eine neue Generation von Politikern, fernab der alternden Elite. Außerdem beweist für sie die friedliche Wahl, dass es Wandel in Westafrika eben doch durch demokratische Wahlen geben kann und nicht nur durch Waffen und Militärputsche. Was das für westliche Partner, insbesondere Frankreich, in Zukunft heißen wird, werden die ersten Monate seiner Amtszeit zeigen.
Das wollen wir noch genauer wissen von einem, der seit geraumer Zeit im Senegal lebt, mein Kollege Kai Küstner. Hallo Kai.
Hallo, grüß dich.
Wir haben ja gerade gehört, dass Faye nach dem Wahlsieg seinen charismatischen Mentor Ousmane Sonko zum Premierminister gemacht hat. Siehst du die beiden eigentlich wirklich als Senegals Hoffnungsträger?
Na, ich bin grundsätzlich erstmal vorsichtig, wenn ein Mann oder wie in diesem Fall gleich zwei sozusagen wie Erlöser oder wie Messias-Figuren geradezu verehrt werden. Du kennst das ja selber, Stefan, aus den USA. Bei Barack Obama gab es auch diese Wahnsinns-Euphorie und dann wollten die Menschen am Ende seiner zweiten Amtszeit auf einmal Donald Trump als Präsident. Also die beiden haben jetzt die Chance, 5 Jahre vieles richtig zu machen im Senegal. Ich bin aber deshalb zurückhaltend, weil diese Aufgabe eigentlich so gewaltig ist, die vor den beiden liegt. Sie verkörpern ja das junge Senegal, das sich über Jahre so fühlte, als habe es überhaupt keine politische Stimme. Die Uni in Dakar, an der fahre ich fast täglich vorbei, war lange Zeit schlicht dicht gemacht, weil die vorherige Regierung Angst hatte, hier liege die Keimzelle des Widerstands und es könnte wieder zu großen Demos kommen. Also die war wirklich zu. Also die Erwartungen gerade der Jugend im Land sind wirklich Wolkenkratzer hoch. Und wenn die zufriedengestellt werden soll, diese Jugend, dann heißt das Arbeitsplätze vor allem. Und da kursieren Zahlen, die wirklich ehrfürchtig machen. 350.000 kommen jedes Jahr neu auf den Arbeitsmarkt hinzu, bei ohnehin schon hoher Jugendarbeitslosigkeit, das in einem Land, das so gut wie gar keine Industrie hat. Also eine Riesenaufgabe.
Und in Dunjas Beitrag klang ja auch Zweifel an, ob ein Mann Modernisierer sein kann, der ja mit zwei Frauen verheiratet ist, also ein sehr tradiertes Rollenverständnis pflegt und sein Kabinett, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ja weit überwiegend mit Männern besetzen ließ. Ist denn der Faye aus deiner Sicht ein konservativer Muslim?
Ja, dass er Muslim ist, daran gibt es überhaupt keinen Zweifel und wohl tatsächlich einer mit althergebrachtem Rollenverständnis. Er ist nicht der Einzige mit zwei Frauen im Senegal, aber es ist eigentlich ein Land, das so schwankt, so würde ich es mal sagen, zwischen liberal und konservativ. Wird ja eigentlich ein sehr offener, toleranter Islam gepflegt im Senegal, wo die Frauen am öffentlichen Leben sehr wohl teilnehmen und übrigens auch auf dem Land, auf den Dörfern sehr präsent sind. Aber es sind eben nur 4 von 25 Kabinettsplätzen an Frauen jetzt vergeben worden. Und es wird auch immer wieder daran erinnert, dass Ousmane Sonko, der neue Premier und der eigentliche Held der Jugend, wiederholt durch frauenfeindliche Äußerungen aufgefallen war in der Vergangenheit. Er musste sich an einem Vergewaltigungsprozess verantworten. Ihm wird mit Bezug auf die Frau, die ihm da vor Gericht gegenüber saß, der Satz zugeschrieben: Wenn ich eine Frau vergewaltigen wollte, dann würde ich mir keinen gehirnamputierten Affen aussuchen. Boah. Und deshalb sind auch Teile der Zivilgesellschaft durchaus alarmiert, eben gerade wegen dieser Kabinettsbesetzung. Also wir sollten jetzt, denke ich mal, keine Zeit der massiven Frauenförderung erwarten mit der neuen Regierung.
Einer dürfte ja Fays politische Agenda besonders aufmerksam verfolgen. Ich meine Frankreichs Präsident Macron. Erwartest du einen Konflikt bei Fays Versuch, die Dekolonialisierung des Senegal weiter voranzutreiben?
Das ist eigentlich das, wo ich mit der größten Spannung drauf schaue. Wenn man in Dakar ankommt, am Flughafen in die Stadt reinfährt, denkt man ja erstmal, man ist in Frankreich gelandet. Da gibt es diese typischen blauen Autobahnschilder, exakt die gleichen wie in Frankreich. Dann gibt es Maut, also Peage-Stellen, die von einer französischen Firma betrieben werden. Mittlerweile gibt es auch chinesische, die auch jede Menge Überlandstraßen gebaut haben. Aber Frankreich ist einfach sehr präsent im Alltag, auch durch Supermärkte wie Auchan, durch Totaltankstellen und so weiter. So. Und die Partei von Sonko und Faye trat und tritt ja sehr stark mit dem Anspruch an, ein souveränes Senegal zu schaffen. Da waren auch durchaus mal antifranzösische Untertöne zu hören. Nur das Problem ist, würde sich der Senegal jetzt komplett von Frankreich abkoppeln, dann stünde das aus meiner Sicht im heftigen Widerspruch zu dem anderen Anspruch, nämlich Arbeitsplätze zu schaffen. Also nur ein Beispiel, im Vorfeld hatte die Regierungspartei mal mit dem Gedanken geliebäugelt, die Währung, France CFA heißt die, abzuschaffen, weil sie zu sehr an Kolonialzeit und Frankreich und Abhängigkeit erinnert. Nur Paris garantiert bislang den Wechselkurs zum Euro. Koppelt man sich davon also ab, schießt die Inflation vermutlich in die Höhe, könnte die ganze Wirtschaft ins Wanken geraten. Deshalb sind die Neuen auch davon wieder abgerückt. Also es wird hochspannend, wie viel Rhetorik bleibt, wie viel umgesetzt wird. Aber Grund, beunruhigter zu sein als vorher, haben die Europäer aus meiner Sicht schon.
Ein Kernstück von Fays Reformprogramm ist ja die Neuverhandlung von bilateralen Verträgen in der Öl-, Gas- und Minenbranche. Geht das überhaupt so einfach?
Einfach ist da, würde ich mal sagen, gar nichts. Verträge sind Verträge. Wenn man die jetzt auflösen wollte mit den ausländischen Firmen, dann hätte das vermutlich massive Strafzahlungen zur Folge, ohne dass man damit schon etwas gewonnen hätte. Und diesen Sommer sollen ja diese Bodenschätze eigentlich schon gehoben werden. Da geht es vor allem um Gasvorkommen vor der Küste, tief im Meeresboden, vor Senegal. Wo die Neuen in der Regierung aber einen Punkt haben aus meiner Sicht, ist, dass diese Verträge vollkommen intransparent sind. Niemand weiß so richtig, was drinsteht. Also sich die mal anzuschauen, ist sicher legitim. Nur die Frage ist auch da, ob die Erwartungen und von Faye und Co. ja auch geschürten Erwartungen der Menschen nicht viel zu hoch sind. Also dass es bald mächtig in der Staatskasse klingelt und die Erträge alle dem Land zugutekommen. Wobei auch da ist natürlich schon ein Thema, dass es vor allem ausländische Konzerne sind, die Geld mit Senegals Energiehunger machen. Also für die Stromversorgung zum Beispiel in Dakar ist vor allem die Türkei zuständig. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Danke Kai. Wir wollen gleich noch über Senegals Rolle in der zuletzt von Putschen und Militärregimen beherrschten Sahelzone sprechen. Doch vorher hören wir deinen aktuellen Bericht über einen bedrohlichen Exodus. Tausende junger Leute fliehen aus dem Senegal und riskieren auf dem Atlantik in überfüllten, kaum hochseetüchtigen Booten ihr Leben, um in Europa eine bessere Zukunft zu finden.
Der 24-jährige Cheikh Ndao will nur noch weg. Obwohl der junge Mechaniker Arbeit hat, hält ihn im Senegal nichts mehr. Ich habe meinen Beruf, ich arbeite jeden Tag, aber nichts funktioniert. Nichts funktioniert in diesem Land. Ich will auswandern. Cheikh Ndaos erklärtes Ziel heißt Europa. Und er weiß auch schon, wie er dorthin gelangt. Mit dem Boot. Einen anderen Ausweg gibt es aus Sicht des jungen Senegalesen nicht. Die einzige Möglichkeit ist, illegal dorthin zu gehen, weil ich mir den legalen Weg, das Flugzeug, nicht leisten kann. Damit ist der junge Mann ein für seine Generation recht typischer Fall. So sieht es jedenfalls der Migrationsforscher Professor Ali Tandian von der Universität Gaston Berger in Saint-Louis im Norden Senegals. Es sei nämlich, sagt Tandian, naiv zu glauben, dass die meisten Menschen ihr Land auf der Suche nach Arbeit verlassen. Die Sache sei deutlich komplizierter, die Gründe vielschichtiger. Die Forschung zeigt uns, dass diejenigen, die auswandern, nicht so arm sind, wie man denkt. Es sind Menschen, die arbeiten, aber die für andere arbeiten, sodass die Gewinne nicht ihnen gehören. Oder es sind Menschen, die gezwungen sind, mehrere Tätigkeiten auszuüben. Von den sogenannten Working Poor, also armen Arbeitenden, spricht Tandian. In der Tat zeigen Statistiken, dass in Afrika die Ärmsten der Armen weder die Kraft noch die Mittel haben, eine lange, oft lebensgefährliche Reise anzutreten, geschweige denn, Schlepper zu bezahlen, dass sich also vor allem Menschen auf den Weg machen, die zumindest über begrenzte Mittel verfügen. Die Daten zeigen auch, dass die Zahl der Migranten, die innerhalb Afrikas ihre Heimat verlassen, um ein Vielfaches höher ist als die Zahl derer, die in den oft winzigen Holzfischerbooten Europa ansteuern. Trotzdem kamen über die sogenannte Nordatlantikroute in den ersten 3 Monaten dieses Jahres mit 13.000 Menschen gleich 5-mal so viele auf den Kanarischen Inseln an wie im Jahr davor. Viele davon aus dem Senegal. Die meisten von der Verzweiflung getrieben oder mit dem Traum von einer besseren Zukunft im Kopf. Mit all den Fantasien der Heroisierung, der Migration und der Verherrlichung des Reisens für Migranten glauben die Leute, dass es möglich ist, sich selbst zu verwirklichen, wenn man einmal weg ist. Wenn Migrationsexperte Tandian von Fantasien und Verherrlichung spricht, dann weist er damit auf ein Phänomen in den sozialen Medien hin, das gerade den Europäern seit Jahren Kopfzerbrechen bereitet. In TikTok-Fotos und Videos filmten sich immer wieder junge Migranten oder auch nordafrikanische Influencerinnen lächelnd und perfekt geschminkt bei ihren riskanten Überfahrten in kleinen Booten übers Mittelmeer. Sie posierten entspannt für ihre Smartphone-Kameras und taten dabei so, als handle es sich um eine harmlose Vergnügungsfahrt, hinter deren Horizont eine glorreiche Zukunft warte und nicht um eine Reise, bei der jährlich Tausende ums Leben kommen. Sie habe den Tod mit eigenen Augen gesehen. Sie empfehle die Reise niemandem, stellte dann immerhin im Nachhinein eine der Influencerinnen klar. Viele der schon vor Jahren aufgetauchten Filme sind mittlerweile gelöscht. Aber gelöst ist das Problem dadurch nicht. Und auch in Westafrika dürften diese oft hunderttausendfach geteilten Posts noch so manchem Jugendlichen im Kopf herumspuken. Was die Jugend im Senegal angeht, so haben Anfang April deren Hoffnungsträger die Regierungsgeschäfte übernommen. Ich sage der Jugend oft, die Lösung liegt nicht darin, Boote zu besteigen. Mit diesen Worten wandte sich schon im Jahr 2019 der Politiker Ousmane Sonko an seine jungen Landsleute. Sonko wird gerade unter jungen Senegalesen fast schon wie ein Messias verehrt und ist seit wenigen Wochen Premierminister, weil sein Parteifreund Diomaye Faye die Präsidentschaftswahl haushoch gewann. Die beiden haben nun also die Chance, selbst etwas zu verändern. Ihre selbstgesteckten Hauptaufgaben lauten, Arbeitsplätze schaffen, das Los der Landbevölkerung und der Fischer zu verbessern, die Inflation einzudämmen. Migration steht noch nicht auf der Agenda unserer Politiker, kritisiert Analyst Tandian. Die frisch gewählte, gerade von vielen Jugendlichen vorab so gefeierte neue Regierung im Senegal hat nun die Chance, das zu ändern. Ob sie das tut, ist die große Frage. Der 24-jährige Cheikh Ndao will die Antwort nicht abwarten. Er ist bereit, die Lebensgefahr in Kauf zu nehmen und den Senegal im Boot Richtung Europa zu verlassen.
Kai, das klingt nicht so, als würde Senegals neues Führungsduo Fay und Sonko die jungen Leute im Land halten können, oder doch?
Na, den jungen Mann in meinem Beitrag schon mal nicht. Und ich fürchte tausende weitere auch nicht. Die Zahlen in den ersten drei Monaten dieses Jahres, die sich in diese Pirogen, also in diese Fischerboote gesetzt haben, diese bunten, sind ja erschreckend hoch. Ich will aber nicht ausschließen, dass der eine oder die andere angesichts der doch herrschenden Anfangseuphorie für diese neue Regierung vielleicht doch Hoffnung schöpft oder sagt, ich schaue mir jetzt mal an, ob sich mein Los nicht doch noch verbessert. Aber wie gesagt, dafür muss massiv die Jobmaschine angeworfen werden. Und da ist die Frage, womit? Die Menschen wandern vom Land ab, auch wegen Trockenheit, wegen des Klimawandels, finden aber auch in der Stadt oft nicht das, was sie suchen. Dazu vielleicht noch eine Zahl, über 90% der Menschen im Senegal sind im sogenannten informellen Sektor beschäftigt. Das heißt, nicht registriert schlagen sie sich mit allem Möglichen durch. Und die Klage lautet ja auch von vielen Jungen, dass die selbst mit Hochschulabschluss am Ende Tee- oder Kaffeeverkäufer werden, weil sie nichts anderes finden. Und das ist natürlich toxisch, wenn es so bleibt, denn die Jungen werden immer mehr im Senegal.
Und der Senegal liegt im Westen der Sahelzone, zu der ja auch etliche Staaten gehören, in denen sich das Militär an die Macht geputscht hat. Du hast darüber berichtet. Was kann ein junger, demokratisch gewählter Präsident zur Stabilisierung der Region beitragen?
Ich würde sagen, er kann zunächst mal dafür sorgen, dass sein Land demokratisch bleibt. Dass die Menschen das wollen und dass das Militär auch überhaupt keine Ambitionen hat, die Macht zu übernehmen im Senegal, das haben die letzten Wochen aus meiner Sicht gezeigt. Die gute Nachricht war, die Menschen sind auf die Straße gegangen, weil sie ihre Demokratie in Gefahr sahen, weil der vorige Präsident Macky Sall diese Präsidentschaftswahlen verschieben wollte. Das wollten die Jungen aber nicht. Und jetzt ist in letzter Minute hat Macky Sall da nochmal die Kurve gekriegt. Jetzt gibt es diesen demokratischen Übergang. Und damit verbindet sich natürlich auch eine Chance. Ich fand hochinteressant bei der Zeremonie für die Amtseinführung für Diomaye Faye, wo er auch den Eid ablegte, da waren jede Menge Staatsgäste geladen. Und hinten in diesem riesigen Saal waren die Anhänger von Fays Partei. Jetzt kannst du mal raten, bei wem am meisten geklatscht wurde. Das war beim Militärmachthaber von Guinea. Der hat den größten Jubel bekommen, dicht gefolgt von den Abgesandten aus Mali, ebenfalls durch Putsch an die Macht gelangt, hast du ja gesagt, und dem Abgesandten aus Burkina Faso. Militärherrschaft gibt es ja auch dort. Ich vermute, dass die dafür gefeiert wurden, weil die alle auf einer antifranzösischen Abschütteln der Kolonialzeit-Agenda unterwegs sind. Die anderen haben aber gar keinen Applaus bekommen. Also ich fand das sehr interessant, dass es da offenbar keine Berührungsängste, zumindest bei den Parteianhängern, gibt. Das heißt jetzt nicht, dass der Senegal in die Richtung geht, ich halte Fay und Sonko wirklich für eingefleischte Demokraten, dass das da in dieselbe Richtung geht wie bei den Nachbarn. Aber es zeigt nochmal, wie beherrschend dieses Thema unabhängig machen ist, auch für die neue Regierung. Das ist natürlich auch ein Signal an die Europäer, würde ich sagen.
Du warst ja lange Korrespondent in Brüssel und Berlin. Was rätst du der deutschen Außenpolitik mit Blick auf die neue Führung im Senegal?
Also ich würde da jetzt wirklich ungerne Ratgeber spielen wollen für Annalena Baerbock, die Außenministerin, oder auch für Ursula von der Leyen in der EU. Aber ich bin davon überzeugt, dass diese gesamte Region und gerade der Senegal extrem wichtig ist und wichtig bleibt für Europa. Es reden immer alle vom globalen Süden, der immer wichtiger werde. Nur der globale Süden will uns ja zum Teil nicht mehr, wenn wir uns die Nachbarn vom Senegal anschauen, also Mali und Co. Die Bundeswehr war 10 Jahre in Mali aktiv, bis die Blauhelme da rausgeworfen wurden. Und das bedeutet, dass aus meiner Sicht der Senegal wichtiger ist als je zuvor. Weil wenn diese anderen Länder wegbrechen, Mali, Niger, Burkina Faso, dann braucht man einen stabilen Partner in der Region. Sonst hat man sich da wirklich komplett verabschiedet. Und es ist ja auch unübersehbar, dass weltweit ein Ring um Einfluss zwischen autoritären Staaten wie Russland, China mit eben demokratisch-liberalen Staaten stattfindet. Und dieses Ring, um nicht zu sagen, dieser Kulturkampf, der wird aus meiner Sicht auch stellvertretend in Afrika ausgetragen. Russland vergrößert seinen Fußabdruck mit Hilfe von Söldnern ja gerade massiv im Sahel. Und da ist man als Deutschland, als Europa auf Senegal, wenn man einen Fuß in der Tür behalten will, dringend angewiesen und hat auch einen Partner dort aus meiner Sicht, der alle demokratischen Grundlagen mitbringt.
Danke für deine Einschätzung, Kai Küstner. Vielen Dank.
Sehr gern.
Es wird nicht leicht, den Vielvölkerstaat Senegal zu reformieren. Die 18 Millionen Einwohner sprechen nicht nur viele unterschiedliche Sprachen, sie haben auch sehr unterschiedliche Vorstellungen von Modernisierung. Großen gesellschaftlichen Einfluss haben etwa muslimische Bruderschaften. Das zeigt sich besonders in Touba, dem Mekka Senegals. Die Muridenbruderschaft regiert diese Stadt. Musik, Hosen, für Frauen verboten. Lange Gewänder und Hijabs dagegen ein Muss. Wasser gibt es für alle umsonst, denn Touba und die Muriden sind wirtschaftlich erfolgreich. Die Anhängerschaft, die sich um die ganze Welt spannt, versorgt die Stadt und den Kalifen mit hohen Einnahmen. Auch der neue Präsident muss die Macht der Muridenstadt respektieren. Ein Bericht von Dunya Sadaki.
Freitagsgebet in Touba. Zahlreiche Gläubige strömen aus der großen Moschee, dem Wahrzeichen der heiligen Stadt. Darunter Hamdan Thiam. Er führt uns herum. Für die sogenannten Muriden, denen etwa ein Drittel der Muslime im Senegal angehören, sind zwei Dinge essentiell: Glaube und Arbeit.
Die Einwohner von Touba haben ihren Glauben durch Scheich Amadou Bamba gelernt, den islamischen Glauben, der besagt, die Arbeit zu verehren. Arbeite so, als ob du niemals sterben würdest. Bete, als ob du heute sterben wirst.
Die Moschee ist das Herz Tubas und der Muriden, einer islamischen Bruderschaft im Senegal. Scheich Amadou Bamba gründete Ende des 19. Jahrhunderts die Sufi-Gemeinschaft und gab ihnen mit Touba eine Hauptstadt, die ihn bis heute wie einen Heiligen verehrt. Auf dem Moscheegelände erschallen Gesänge. Es sind Ausschnitte aus Tausenden von Gedichten und Texten, die Scheich Amadou Bamba seinen Anhängern hinterließ. Touba ist wie ein Staat im Staat, auch das Mekka Westafrikas genannt oder der Vatikanstaat Senegals. Und Touba spielt nach eigenen Regeln. Musik, Rauchen, Hosen für Frauen sind verboten. Lange Gewänder und Hijabs ein Muss. Trinkwasser für alle umsonst. Die Mischung aus Arbeitsethos und Gläubigkeit hat die Muriden gesellschaftlich mächtig werden lassen. Senegals Spitzenpolitiker huldigen dem Generalkalifen der Muriden, Serigne Montakhaba Sirum Bake, seit 2018 im Amt, regelmäßig vor wichtigen Wahlen. Bei den Wahlen jetzt hatte er sich neutral verhalten und dieses Mal allen Kandidaten den Wahlkampf in Touba untersagt. Die Bedeutung des Kalifen unter jungen Menschen nehme aber trotz aller Verehrung ab, gibt Serigne Modum Mbake zu. Er ist ein Nachkomme von Scheich Amadou Bamba, dem Begründer der Moridenbruderschaft. Neue Führungspersönlichkeiten rissen die Jugend auch durch Kommunikation über Social Media mehr in den Bann.
Wenn der Kalif seine Gläubigen dazu aufrufen würde, wählt alle diesen einen Kandidaten, dann folgen dem vielleicht nur 50%. Wenn der Kalif aber sagt, kommt und kultiviert dieses Stück Ackerland, dann kommen 100%. Seit 3 Jahren bemerken wir, dass die jungen Leute nicht mehr die Parolen des Kalifen respektieren.
Seit 3 Jahren, also seit 2021, als der bei jungen Leuten beliebte Oppositionelle Usman Sonko erstmals inhaftiert wurde. Das hatte heftige Proteste ausgelöst. Sonko steht für sie als Antisystempolitiker, fern der Elite, zu der durch ihren Reichtum und ihre Macht durchaus auch die Moridenspitze gehört. Touba sei nämlich eine Wirtschaftsmacht im Land, sagt Mamadou Sambahan, Wirtschaftsanalyst an der Cheikh Anta Diop Universität in der Hauptstadt Dakar.
Die Muriden stellen einen wichtigen Teil der senegalesischen Wirtschaft dar. Auf jeder Entscheidungsebene in Senegal ist die Muridengemeinschaft vertreten. Sie verfügt bei jeder wichtigen Entscheidung über Macht, beim Handel, in der Landwirtschaft, in der Industrie. In der Aktivität kommerziell, in der Agrikultur.
Die Moriden sind aber nicht nur im Senegal einflussreich. Das Netzwerk der Bruderschaft spanne sich um die ganze Welt. Laut dem Ministerium für Finanzen und Haushalt wurden im Jahr 2022 2,6 Milliarden Euro von Migranten in die Heimat geschickt. Das sind rund 10% des Bruttoinlandsproduktes. Ein Großteil davon sind Überweisungen von weltweit verstreuten Mitgliedern der Moridenbruderschaft.
Das war eine Reportage von Dunja Sadaki. Und das war Ausland, das Magazin mit Stefan Niemann.